Also mich findest du auch auf längeren Reisen gerne mal abends im Waschsalon. Ich finde die geil, ich stehe total drauf. Da trifft sich die ganze Welt, weil er müsste irgendwie waschen. So. Und man sitzt da so 2 Stunden rum, wäscht und trocknet und packt alles wieder zusammen. Auch mit so anderen Leuten. Also man kommt raus aus seiner eigenen kleinen Blase und trifft zwangsläufig andere Menschen.
Moin, moin, Hamburg!
Mirko Wolf Wiegert. Der Mann, der seit 20 Jahren für Wachzustände sorgt. Er ist einer der beiden Unternehmensgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Fritz Cola. Wie er auf die Limo kam und warum er gerne mal in Waschsalons abhängt, das erfahrt ihr später. Aber erst einmal willkommen zu einer neuen Folge vom Der Hamburger Podcast. Hier lernt ihr die Leute kennen, die Hamburgs Kultur und Stadtleben zum Schillern bringen. Mehr über diese und andere Charakterköpfe erfahrt ihr in unserem Coffee-Table-Magazin Der Hamburger. Das erscheint 4-mal im Jahr mit besten Fotos und Geschichten aus und über diese Stadt. Die Extraportion Hamburg-Liebe im Großformat zum Lesen und Hören. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar 2023. Ich bin Regine Marxen, Autorin beim Hamburger und Host dieses Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wie geht's euch eigentlich? Zerrt das Wetter auch an eurer Stimmung? An meiner schon. Ich bin zugezogen, für mich ist Hamburg ein Sehnsuchtsort, aber Januar und Februar sind für meine Hamburg-Liebe ein echter Beziehungstest. Kurze Tage, grau und grau, die Frage, wie viele Zwiebelschichten an Kleidung ich heute auf dem Fahrrad brauche, um halbwegs warm und vor allem trocken durch den Tag zu kommen. Das sind keine gute Laune-Tage für mich. Abgesehen davon, dass es gerade recht düster aussieht. Letztes Wochenende habe ich aber einen Stimmungsaufheller gefunden, den ich euch dringend empfehlen möchte. Ich habe es endlich in die Ausstellung »Eine Stadt wird bunt« im Museum für Hamburgische Geschichte geschafft. Rund 20 Jahre Graffiti-History Hamburg kann man dort betrachten, von den 80er Jahren bis zur Jahrtausendwende. Alte Fotos aus der Schanze oder Altona hängen dort, Wände und Züge verziert mit bunten Buchstaben und Bildern. Anfang der 90er wurde Graffiti noch als Narrenschmiererei beschimpft und Bodo Clausen, der Leiter der Soko Graffiti der Bahnpolizei, hatte damals allerhand mit ihr zu tun. 1993 gab es bereits große Graffiti-Ausstellungen, gesponsert von einem großen Tabakunternehmen. Graffiti als Teil der Stadtkultur und der Veränderung von Stadträumen zu betrachten, ist wirklich spannend. Also wer noch nicht dort war, hingehen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 31. Juli 2023. Noch ein Tipp. Bis zum 12. März läuft die Ausstellung Who's Next im Museum für Kunst und Gewerbe. Auch hier geht's um Stadträume und zwar darum, wie Architektur im öffentlichen Raum Obdachlosen Heimat geben kann. Ist auch ganz schön spannend. Und für alle, die lieber drinnen bis zum Frühling überwintern möchten, lohnt vielleicht ein Blick in Simone Buchholz' Roman »Unsterblich sind nur die anderen«. Die Autorin ist übrigens auch Kolumnistin für den Hamburger. Sie lässt uns an ihren Reisebeobachtungen und Gedanken teilhaben. Das ist ziemlich charmant. Und wenn das alles nichts hilft, hilft vielleicht eine Fritz-Cola mit extra viel Koffein. So jedenfalls würde wohl Mirko Wolf Wiegerts Tipp gegen Frühjahrsmüdigkeit lauten, vermute ich. 2003 gründete er zusammen mit Lorenz Hampel das Unternehmen. Zwei Hamburger Studenten, die damals 7.000 Euro zusammenkratzten und mit Cola, wohlgemerkt mit K, die Welt erobern wollten. Heute beschäftigt das Unternehmen, dessen Sitz immer noch in Hamburg ist, rund 300 Menschen. Es vertreibt in fast allen europäischen Ländern seine Produkte und lastet 5 Abfüllbetriebe aus. 2016 stieg Lorenz Hampel aus, Mirko Wolf Wiegert aber blieb. Er ist mit dem Unternehmen verwachsen. Kein Wunder, dass ich ihn im Interview zuerst Mirko Fritz Wiegert genannt habe. Mirko nahm's gelassen. Überhaupt ist er ein ruhiger Typ, freundlich, überlegt, präzise. Das bringt mich auf die Frage. Wenn Fritz Cola ein Mensch wäre, ein Typ namens Fritz, Anfang 20, wie viel Ähnlichkeit hätte der wohl mit Mirko? Wie wäre Fritz wohl drauf?
Mit Anfang 20 wäre er noch so suchend. Also die Schulbildung ist ja dann hoffentlich durch. Vielleicht ist das soziale Jahr vorbei oder der Ersatzdienst. Es war ja auch noch eine andere Zeit zu der damals. Man steckt jetzt am Anfang vom Studium oder mittendrin und erobert, ist von zu Hause ausgezogen und erobert jetzt so die Welt. So die ersten Auslandserfahrungen, so neue Freunde, neue Bekanntschaften, neue Abenteuer. Auf jeden Fall noch so sehr abenteuerlustig und frisch.
Die Energie ist noch da.
Ja, volle Power mit 20 Abfahrt. Klar, logisch.
Bleiben wir bei dem Bild. Was haben denn Fritz und du gemeinsam, wenn wir uns Fritz als Person vorstellen?
Wenn wir uns Fritz als Person vorstellen, als einer der beiden Gründer und immer noch im Unternehmen hier, präge ich natürlich Fritz Kohler schon sehr intensiv. Deswegen gibt es eine große Schnittmenge. Und was wir gemeinsam haben, ist diese Abenteuerlust, diese Bereitschaft, auch mal einfach daneben zu liegen, auch mal Fehler zu machen und trotzdem morgens mit Begeisterung rauszugehen und die Welt zu erobern.
Mhm. Gibt es auch Sachen, wo ihr euch nicht so einig seid?
Wo Fritz und ich in Person von uns nicht so einig sind? Nee, tatsächlich nicht. Sonst, das liegt ja an mir, Dinge auch abzustellen, im Zweifel.
Du hast ja auch einen Co-Geschäftsführer und Gesellschafter. Es kann ja sein, dass die Fritz auch prägen inzwischen.
Ja, wir sind ja drei Gesellschafter und natürlich haben wir auch einen Mitgeschäftsführer und im Februar fängt ja auch der Florian Weins an, da haben wir noch einen neuen Geschäftsführer. Und wir sind jetzt ja mittlerweile über 300 Fritzen, die hier bei Fritz Kohler arbeiten. Das heißt, es bin ja nicht nur ich, sondern es sind viele Menschen. Und wir bringen uns alle ein und wir diskutieren aber auch viel und tauschen uns viel aus und reden häufig viele Schleifen, auch im Einzelthemen. Insofern werden Dinge dann auch irgendwann passend gemacht in gemeinsamer Abstimmung, dass man auch sich wirklich auch eingekauft hat in ein Thema.
Hätte die Erfolgsgeschichte von Fritz Kohler woanders starten können als in Hamburg?
Hamburg eignet sich schon ganz gut. Hamburg hat so eine gewisse Offenheit und gleichzeitig auch eine gewisse Infrastruktur an Menschen, an Technik, an Gegebenheiten, die schlicht notwendig sind. Also wir sind ja nicht die größte deutschsprachige Stadt, aber wir sind die drittgrößte Stadt nach Berlin und Wien. Das heißt, es gibt schon mal eine Masse toller Menschen hier. Auch wenn wir manchmal so ein bisschen spießig sind, haben wir trotzdem noch ein Maß an Inspiration. Insofern war Hamburg und ist Hamburg auch für Getränke, für Food schon auch ein guter Ausgangspunkt.
Aber nochmal zum Ursprung. Du hast ein Buch geschrieben, es liegt hier auf Fritz gegen Goliath. Und da erinnere ich mich, dass es sich so liest, als hättet ihr erst die Idee gehabt, BWL-Studenten, ihr wolltet ein Prinzip, das ihr gelernt habt, einfach mal ausprobieren. Und ihr hattet die Idee zu gründen auf jeden Fall. Und das Produkt kam eigentlich, also die Idee Cola war da, aber das Produkt selber, wie es denn schmeckt und wer das überhaupt machen soll und so, das kam eigentlich erst nach dem Konzept sozusagen oder lief parallel mit dem Konzept. Wie ist es denn, über ein Produkt zu sprechen, das noch gar nicht vor einem steht?
Naja, es war ein bisschen anders tatsächlich. Mhm. Also Lorenz und ich kannten uns damals schon viele Jahre von den Pfadfindern. Das heißt, wir waren enge Freunde, haben die auch die Welt bereist, die Welt aber auf jeden Fall Europa bereist, unsere damalige Welt. Und kam irgendwann, hatten wir dann die Idee, okay, lass uns Unternehmer werden. Mhm. Lass uns selbstständig sein. Unser eigenes Ding machen. Das war so die Grundidee. Und ich hatte dann schon auch immer noch so ein Kladdenbuch, ein Skizzenbuch, so, was kann man denn machen an spannenden Themen? Also die Arbeit sollte Spaß machen, man soll davon leben können und da sind wir dann irgendwann drauf gekommen, bei der Pizza wahrscheinlich irgendwie, dass es ja einfach ganz nett wäre, eine bessere Cola zu gründen. Intensiver, besser, höherwertiger. Und den Geschmack findest du dann auf dem Weg. Also sag mal, wenn du eine Idee hast, den definierst du sie erstmal im Kopf oder vielleicht sogar auf ein Blatt Papier. Ich glaube, wir haben es auf ein Blatt Papier zusammengeschrieben. Und dann im Rahmen des Prozesses definierst du irgendwann den Geschmack aus. Insofern war es ein ganz natürlicher Prozess.
Das Blatt Papier ist verloren gegangen. Das ist einer deiner Tipps an GründerInnen. Bewahrt eure für eure eigene Gründungslegende irgendwann diese ersten Papierstücke auf, richtig?
Ja, das ist mein Tipp an alle Gründer, die ersten Unterlagen vielleicht erstmal in einen Karton zu schmeißen, statt sie wegzuwerfen. Und dann kann man den Karton irgendwann auch nochmal rausholen für die eigene Memoire, für die eigene Geschichte.
Ich habe gerade eben so easy gesagt, die Erfolgsgeschichte von Fritz Kohler. Und du hast schon erwähnt, es arbeiten hier
um die 300 Leute, also nicht hier an dem Standort. Hier sind es um die 100 in Hamburg. Ihr habt 5 Abfüllbetriebe, die ihr auslastet inzwischen. Was meinst du, ist denn das Geheimnis des Erfolges von Fritz Kohler, dass sich das so entwickelt hat?
Eines von vielen Geheimnissen sind unsere begeisterten Leute. Also das muss man schon einfach dazu sagen, die sich jeden Morgen selber motivieren und wirklich einfach mit Begeisterung hier arbeiten. Der zweiten, dritten, vierten Geheimnisses, wir sind lange jeden Tag sehr konstant dabei. Mhm. Also wir sind eben jetzt schon 20 Jahre dabei und mit kleineren Irrtümern und Irrwegen auch mal am Rande relativ konstant auf einem Weg geblieben und das über einen langen Zeitraum. Das kann auf jeden Fall helfen.
Eine gewisse Kontinuität zu haben.
Ja, also so ein bisschen sowas aufzubauen ist halt ein Marathon, ne? Es ist kein Sprint. Das ist ja auch eine Frage, was manchmal bei so einem Markenprodukt in so einem eher klassischen Metier wie Food and Beverage, da macht einfach die Dauer, die Zeit, die Konstanz einfach viel aus. Also wir sind ja kein Tech-Unternehmen oder so.
So ein bisschen verdichtet sich der Erfolg, glaube ich, auch an diesem kleinen Buchstaben K, oder? Der eben kein C ist.
K, ja, K könnte tatsächlich, es hat was Sperriges, ist ja auch ein sperriger, schwieriger Buchstabe, den man nicht so flüssig schreibt.
Er ist nicht so rund wie das C.
Er ist nicht so rund,
ja. Er sieht nicht so anschmiegsam aus.
Genau, würdest du ihn quasi im Hals verschlucken, würde er sich auf jeden Fall querstellen.
Ja.
Und das passt ganz gut zu uns. Also dieses leicht bisschen Verquere und so und dieses auch durchaus mal anecken oder an einer Ecke vom K hängen bleiben. Das trifft schon ganz gut. Eine schöne Metapher eigentlich.
Haltung zeigen, darf eine Marke Haltung zeigen. Du sagtest gerade eben, ja, das K ist sperrig. Das hat irgendwie auch, verbinde ich jetzt damit eine Haltung. War das von Anfang an so angelegt oder hat sich das irgendwie dann doch auch entwickelt, dass da so ein gesamter Wertekanon mitschwingt?
Wir kommen ja aus einer anderen Ecke. Heute sagt man Purpose dazu.
Ja.
Heute wird auch viel, viel, viel Schindluder damit getrieben. Die beiden Gründer waren eben, und wir kannten uns ja auch aus unserer Pfadfinderzeit. Und wenn man vielleicht vor seinem geistigen Auge so ein Klischee hat, so ein Pfadfinderhemd und ein Halstuch und ein Rucksack und Lagerfeuer und Gitarre und so. Wir haben alle Klischees erfüllt, hatten viele Jahre gemeinsam viel Spaß und waren eben durch diese Pfadfinderzeit eben auch sehr naturverbunden. Also wir haben einfach zu Fuß durch die halbe Welt gelaufen. Und diese Erfahrung ist prägend, prägt einen als Mensch, weil man einfach so viel gemacht hat da. Und das bedingt zum Beispiel eine gewisse Haltung zur Umwelt.
Mhm.
Heute heißt das ein Klima und so. Wir kommen eben da aus einer Zeit, wo man ganz pragmatisch seinen Müll nicht irgendwo rumliegen lassen kann. Sondern man muss halt eben seinen Lagerplatz im Wald irgendwo dann so hinterlassen, dass es danach aussieht, als wäre keiner da gewesen. Das ist so eine Fahrt von der Grundlage halt, ne?
Mhm.
Daraus gesponnen bis, oder heute den Bogen gespannt zu heute, ich als Unternehmer, dem das Unternehmen ja auch gehört und der hier auch arbeitet und natürlich in meiner Rolle als Unternehmer auch so ein bisschen den Rahmen setzt, kann ich oder will ich auch nur Dinge machen, die Welt mindestens so gut hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe, angesichts der aktuellen Klimakrise, eher besser hinterlasse, als ich sie vorgefunden habe. Das ist so die Basis, die war immer so und wir haben sicherlich natürlich auch irgendwo auch mal in Sackgassen gelaufen, haben Fehler gemacht, muss dann umkehren, neue Wege beschreiten und so. Das passiert natürlich auch, aber in diesem Rahmen spielen oder mit dieser Grundlage sind wir da auf gutem Weg. Also lustige, aber ich war eine Episode für so einen Irrweg, den wir mal gegangen sind. Wir hatten mal eine Lagerhalle, da wird dann Werbemittel gelagert. Und dann irgendwann musste ich da nachts reingehen. Es war draußen dunkel und dann bin ich da rein, das Tor aufgemacht, das Licht angeschaltet und hat sich so in so Kaskaden haben sich so die Lichtröhren einfach angefangen, diese Halle auszuleuchten. Und ich war lange nicht mehr in der Halle. Und dann geht das Licht an, ich gucke in diese Halle rein und sehe so ein Meer an Plastik. Bin ich dann durchgegangen. Ich war ein bisschen erschrocken tatsächlich, weil es auch so schön sinnbildlich klar wurde, irgendwie diese Situation. Und dann dachte ich mir, okay, das meiste von dem Plastik ist irgendwie Werbemüll, der entweder eine ganz kurze paar Tage Nutzen hat irgendwo oder dann nach ein paar Monaten am Ende dann doch in der Müllverbrennung landet. Und das war irgendwie ein kleiner Schock, weil eigentlich sowas wollte ich ja nie machen. einfach Müll produzieren. Aber auf der Erfahrung basierend haben wir dann angefangen, okay, wir müssen drüber schnacken, lass uns einfach unsere Werbemittel, die wir als Getränkehersteller nun mal auch eben brauchen, aber so gestalten, dass wir eben keinen Müll produzieren, sondern irgendwie dann da auch auf so eine Art Nachhaltigkeit einzahlen und trotzdem ein gutes Geschäft machen können. Mhm.
Du schreibst in deinem Buch, das fand ich persönlich sehr eindrücklich, weil du Jahrgang 76 bist, ich 75.
Das finde ich jetzt nicht. Ich bin auch Jahrgang
75. Auch? Okay, ich habe das falsch. Dann siehst du, dann haben wir eine ähnliche Prägung, nämlich du beschreibst in dem Buch Tschernobyl.
Ja.
Und ich erinnere mich genau an diese Situation, dass man als Kind in der Grundschule nicht raus durfte und auf den Rasen spielen durfte.
Ja. Später wurden alle Spielplätze neu gemacht. Es gab ein Jahr lang eigentlich kein frisches Gemüse, keine Milch, es gab nur Milchpulver. Man hat viel drin gemacht, obwohl draußen das Wetter gut war und so. Ja, ein prägender Moment. Da trifft man sich später schnell mal auch in Gorleben oder bei anderen Städten und demonstriert dagegen, gegen Atomkraft. Und es tritt natürlich auch heute noch massiv gegen Atomkraft ein. Ja, aber das hat uns beide geprägt.
Das war ein kleiner Exkurs, aber ja. ich
Er gehört dazu. Er hat uns geprägt und er prägt natürlich auch, weil Cola oder als Fritz-Cola, das ist ja nicht, wir sind ja keine Maschine, sondern wir werden ja rein von Menschen gemacht. Jetzt von mir, aber natürlich auch von vielen jüngeren Fritzen, die natürlich nicht diese Tschernobyl-Erfahrung haben, sondern die einfach ganz andere Themen umtreiben, was ja auch völlig legitim ist. Und in dem Spannungsfeld des zwangsläufig jeden raushalt, was wir aushalten müssen in unseren Diskursen hier, entwickelt sich natürlich auch so ein Unternehmen, so eine Marke immer weiter.
Ihr geht ja auch noch einen Schritt weiter vom Umweltanspruch oder vom Umweltbewusstsein her, geht ihr ja auch ins Politische. Das muss man als Fritze, der hier arbeitet, den nenne ich ja die Fritzen, muss man das natürlich irgendwie, kann ich mir vorstellen, auch mittragen. Ich erinnere mich zum Beispiel an das große, also Trump-Plakat zu G20. Das war natürlich eine Wahnsinnsaktion, die auch durchaus Wellen geschlagen hat. Ne? Wie mutig ist das auch als Marke, in die politische Haltung reinzugehen?
Wir sind ja als Bürger, als Unternehmen, als Unternehmer, als Menschen, die ja irgendwie Teil der Gesellschaft sind, sind wir stets in der Verantwortung für unsere Gesellschaft, für unser Land, für unsere Umwelt. Und aus dieser Verantwortung kommen wir ja nicht raus, nur weil wir halt uns gerade nicht danach ist oder so. Und wenn Dinge ganz schief gehen, dann muss ich das in der Gesellschaft immer selber zuschreiben, weil sie dann vielleicht ein bisschen zu bequem war oder sich nicht getraut hat, irgendwie an Diskursen teilzunehmen. Und es ist schon schwierig, aber man muss sich immer überlegen, oder wir überlegen uns auch, gehen wir mit unserem Team nach draußen oder behalten wir sie lieber mal für uns, weil die Sorge haben, natürlich auch Kunden und Fans zu verlieren und so. Und da in diesem Spannungsbogen stecken wir natürlich auch drin, ganz klar. Und trotzdem können wir Dinge nicht unkommentiert lassen.
Aber ich kann mir vorstellen, am Ende sprechen wir ja, wenn man es ganz offen sagt, wir sprechen über eine Cola. Wie politisch kann eine Cola sein? Und wo ist das Spiel mit der Aufmerksamkeit am Ende auch nur Marketing? Weil Awareness, Aufmerksamkeit eine Währung ist.
Ja, aber das ist ein eher neuerer Zug tatsächlich, diese Awareness und dass jetzt alles politisch sein muss. Und dass man jetzt auf alles einen Regenbogen klebt. Also es wird auch so ein bisschen inflationär gehandhabt. Wir haben jetzt zum Beispiel in jüngerer Zeit keine Regenbogen mehr geklebt, weil wir uns eben nicht in so eine Haltung zu Einzelthemen bezogen. Und ziehen es. Wir sind halt ein inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt, es gibt hier mich als Hauptgesellschafter. Und das bedingt einfach aus der Rolle heraus, dass eine größere Verantwortung trage als jemand, der zum Beispiel jetzt nicht ein Unternehmen hat. Ich könnte auch Haarföhne verkaufen und würde dann auch die genauso Haltung zeigen. Und auch andere Unternehmen auch. Ich erinnere dann nur an die Kampagne vor der letzten Wahl. Dagegen, da habe ich ganz viele eher so tradierte und Unternehmen zusammengeschlossen, die man es eigentlich gar nicht zutrauen würde. Aber da ging es um Made in Germany, not made by Germans, wo Unternehmen ganz klar Haltung bezogen haben gegen Rassismus und Ausgrenzung. Das war auch so Miele, wo man denkt, so hatte man es gar nicht auf dem Schirm, dass sie auch Haltung zeigen wollen. Und ja, aber Miele, da steckt auch eine Familie hinter. Und da leben ganz, und da leben und arbeiten ganz viele Menschen mit und um Waschmaschinen, die nicht so spannend sind, vielleicht wie eine Cola.
Ich glaube, das nennt sich Weißware.
Genau, Weißware. Das ist ziemlich unsexy, der Begriff. Ja. Aber das trifft es, genau. Insofern, und gerade in unseren bewegten Zeiten, wobei die Zeiten wahrscheinlich immer bewegt sind, weil ja, wahrscheinlich sind sie bewegt, aber wir kommen eben nicht raus, dass wir Verantwortung daraus tragen. Und du hast natürlich recht, man muss schauen, ab wann ist es nur noch Marketing oder wann ist es wirklich eine Haltung? Die Diskussion haben wir natürlich intern auch, klar, logisch.
Marketing ist ein ganz wichtiger Teil von Unternehmerdasein, anpacken ja aber auch. Ich glaube, als die Marke begann, habt ihr, du und Lothar sehr viel angepackt. Ihr seid viel durch die Gegend gefahren, so Vertrieb an der Basis. In welchen skurrilen oder welche skurrilen Ecken Deutschlands und auch in Hamburg hast du damals kennengelernt, die dir in Erinnerung geblieben sind? Aus dieser Zeit, wo man einfach viel unterwegs war.
Wir haben ja die Schreibtischtätigkeiten irgendwie anderen Leuten überlassen und haben uns tatsächlich viel in unseren Autos bewegt. Lorenz hatte damals einen gebrauchten, aber sehr gut in Schuss, so einen Golf. Und der war schnell und er konnte schnell weit fahren. Deswegen hat er dann zum Beispiel Süddeutschland betreut und ich hatte einen langsamen Bulli, alten VW-Bulli, der war schon ein bisschen klapprig. Das heißt, ich hatte mehr den Norden und Berlin betreut. Bis Frankfurt runter bin ich auch noch gekommen und bis Amsterdam. Und wir haben also alle möglichen Clubs, Bars, Restaurants, Strandbuden, Theater, Kinos besucht und versucht irgendwie unsere Cola anzubieten, unsere Cola zu verkaufen und haben einfach lustige Menschen getroffen.
Du erinnerst dich nicht an ein Beispiel, wo du sagst, das war wirklich erhellend, wie unterschiedlich Orte und Menschen sein können.
Doch, es ist schon, also du sitzt irgendwie morgens in einem, in einer Kneipe, die noch geschlossen hat, so ein bisschen bieder, aber wir haben eben auch Bock auf Fritz Cola. Und nur habe ich angerufen und dann, ja, komm mal vorbei und dann fährst du hin. In so einer klassischen Raucherkneipe gab es ja damals auch so Eckkneipen. Und sprichst dann mit so ein bisschen, einfach so eine Kneipe. Dann fährst du danach weiter, triffst dann ein junges Mädel, das gerade ein Café aufgemacht hat, so ganz hübsch und nett, irgendwie in Eimsbüttel-Style oder so. Und hast dann aber am späten Nachmittag noch einen Termin außerhalb, wo du dich fragst, was passiert, wie komme ich denn jetzt hier hin, in irgendwelche Swinger-Clubs? Wo du denkst, ja, wir brauchen unbedingt auch Fritz Cola. Und also total bizarr. Aber natürlich ist es auch eine Parallelwelt, die sich da treffen und Spaß haben und Dinge, die man vielleicht so nicht kennt. Aber ja, und dann fährt man weiter, fährt zurück nach Hamburg in einen Club, besucht die Barleute dort und spricht mit denen über Fritz Cola, wo dann einfach zu Elektro später dann in der Nacht irgendwann gefeiert wird. Tags drauf trifft man irgendwie einen Künstler, der sich für Fritz Cola begeistert. Oder du triffst alles und jeden.
Wie ist es denn heute bei dir? Diese Zeiten liegen ja hinter dir, es sind 300 Leute da. Ich glaube, da steckt mehr Schreibtisch heute dahinter, als durch die Gegend fahren, oder?
Ja, Schreibtisch muss ich immer gucken, dass ich das nicht mache. Mein Platz ist nicht am Schreibtisch. Wir beschäftigen hier viele tolle Menschen bei Fritz Cola. Und zu meinen Kernaufgaben gehört der Austausch, der tägliche Austausch mit den Menschen. Also alle, die hier bei Fritz Cola arbeiten, direkt bei Fritz Cola oder bei unseren Partnern in den Apfelbetrieben oder bei den Getränkehändlern oder in unserer Getränkebranche, unsere Kunden. Mein Job ist bei den Menschen tatsächlich, um da auch den Überblick zu bewahren. Und wir haben eben einfach eine sehr breite Gruppe von verschiedenen, unterschiedlichen Menschen, die hier mit und für Fritz Cola unterwegs sind.
Wie konfliktbereit bist du? Wie gehst du mit Konflikten um?
Ich bin auf jeden Fall konfliktbereiter geworden. Einfach aus der Verantwortung auch raus. Also wir sind halt eben hier über 300 Leute und eigentlich ja noch viel mehr Leute, weil wir natürlich auch, wir sind größter Kunde bei vielen unserer Apfelbetrieben. Also viele Menschen kriegen ihr Lohn und Brot täglich dadurch, dass wir einfach Fritz Cola verkaufen. Und aus dieser Verantwortung heraus muss man eben raus aus seiner Komfortzone auch noch Dinge einfach mal durchstehen.
Diesen Lernprozess, hat dich jemand dabei begleitet oder ist das eine persönliche Geschichte, die du dir beigebracht hast?
Ich habe lange Dinge nur mit mir alleine ausgemacht, habe irgendwann festgestellt, wie dumm von mir, Dinge nur mit mir alleine auszumachen und habe mir jetzt über die Jahre einen Kreis an Menschen, privat wie auch professioneller Natur gesucht, mit denen ich mich austauschen kann, um eben nicht immer alles mit mir selber besprechen muss. So ein Selbstgespräch. Man will ja auch selber wachsen und auch die Aufgaben irgendwie beschickt kriegen. Und manchmal fehlt einfach auch die Erfahrung und der Horizont. Und da ist der Austausch mit anderen wertvoll.
2016, glaube ich, wollte dein Partner Lothar ja nicht mehr. Der ist dann ausgestiegen. Würdest du das als Krise bezeichnen? Für das Unternehmen und auch für dich?
Lorenz und ich, wir haben ja lange, viele Jahre toll einfach Fritz Cola zum aufgebaut und wir hatten eine geile Zeit. Das muss man so sehen. Irgendwann, wenn man älter wird, verändern sich einfach persönliche Schwerpunkte. Und man hat nicht mehr jeden Tag Bock, raus in eine Bar zu gehen oder sich einfach mit seinen Mitarbeitern zu beschäftigen oder mit irgendwie. Man einfach die Interessenlage verschiebt sich schon. Das muss man akzeptieren. Das ist auch völlig okay. Und wenn du jetzt irgendwo angestellt bist, dann reißt du einfach deine Kündigung ein und machst irgendwie was anderes. Oder eine Auszeit. Aber wenn du halt selbstständig bist, dann hängt da mehr Arbeit einfach dran. Und du musst dich fragen, willst du das noch weitermachen? Und legitime Fragen, damit haben wir uns auch mit beschäftigt, wollen wir das so noch weitermachen? Und haben einfach für uns neue Wege gefunden.
Was ja eine Trennung war, würdest du das denn als Krise bezeichnen für das Unternehmen?
Es ist auf jeden Fall hart fürs Unternehmen, denn auf einmal sind die Inhaber mit sich selbst beschäftigt. So, und der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das ist bei Fritz Cola nicht anders als woanders eben auch. Und wenn der Kopf sich mit sich selbst beschäftigt und sich einfach auch anfängt, vielleicht irgendwann auch zu behaken oder uneinig zu sein, auf jeden Fall, dann strahlt das auf alle aus, auf jeden Fall.
Zumal, wir erinnern uns an das Logo, da die zwei Jungs stehen, mit ihrem Konterfei.
Genau. Das Logo ist natürlich mit den beiden Gründern, das Logo beschreibt nicht nur die beiden Gründer, das Logo beschreibt auch dieses Freunde machen etwas zusammen, Menschen machen etwas zusammen. Insofern ist das Logo, auch wenn natürlich heute einer der Gründer nicht mehr dabei ist, nach wie vor immer noch gültig und immer noch relevant. Dieses Zusammenmachen ist immer noch ein Wesenskern von Fritz Cola. Man macht zusammen was, wenn man feiern geht, wenn man etwas sich selbst mit einer Cola belohnt, wenn man Freunde einlädt. Insofern bin ich eigentlich ganz dankbar, dass wir dieses Logo immer noch haben und auch noch so nutzen, auch wenn nicht mehr alle Gründer an Bord sind.
In den 20 Jahren hattest du nie das Gefühl, dass es irgendwie auch ganz gut wäre, vielleicht was anderes zu machen?
Nein. Dafür ist mein Arbeitstag zu vielfältig tatsächlich. Ich habe mich mit der Gedanken beschäftigt, schon. Also ich habe mir einfach mal, also gerade auch, als wir uns halt überlegt haben, okay, lass uns mal verschiedene Wege gehen. Was würde ich denn sonst noch machen? Aber ich mache das hier ja nicht des Geldes wegen, sondern weil ich meiner Leidenschaft nachgehe. Ich bin einfach gerne selbstständig und mache mein Ding.
Könnte man ja auch woanders. Das muss ja nicht im Bereich Fritz Cola sein.
Stimmt, nur Fritz Cola ermöglicht mir natürlich einfach, mein Ding zu machen. Maximale Unabhängigkeit. Das ist schon ziemlich cool.
Hast du überhaupt jemals angestellt gearbeitet?
Ja, ich war während meines, also A, bei meinem Vater. Gut, zwar beim Vater, aber da war ich lange Aushilfe in den Ferien, an den Wochenenden. Seitdem ich Kind war, habe ich da gearbeitet und da war ich natürlich besonders angestellt im Verhältnis, wenn man das so will, bei meinem Vater. Dann später im Studium habe ich zahlreiche Jobs gemacht. Ich war Stadtrundführer, habe beim Bäcker gearbeitet, habe in der Verwaltung gearbeitet und so. War ich ganz normal Aushilfe oder eben Angestellter. Dann habe ich Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht, hier in Hamburg, in Wilhelmsburg, bei Gebrüder Hellmann. Klassischer Angestellter, da war ich nicht, Papa, so noch nichts. Und habe mich dann aber auch irgendwann selbstständig gemacht, um eben mein Ding zu machen. Aber ich kenne durchaus die Erfahrung, angestellt zu sein.
Was ist das Tollste an der Selbstständigkeit?
Du machst eben dein Ding. Wenn es nicht gut läuft, dann bist du eben dafür verantwortlich, das wieder zu ändern.
Und was nervt manchmal?
Was nervt ist, man ist eben für alles verantwortlich. Am Ende des Tages. So. Es gibt kein, das ist jetzt nicht mein Job, sondern, das ist genau mein Job.
Man liest wenig über den Privatmenschen, Mirko. Also hältst du dein Privatleben so raus aus der Geschichte? Oder hat man dich einfach noch nicht gefragt, was du sonst so tust, außer Fritz Cola vorantreiben?
Ja, also bei mir ist Fritz Cola natürlich ein großer Teil von meinem Leben. Das heißt, wenn wir jetzt uns heute über Fritz Cola unterhalten, dann ist das schon sehr persönlich. Mhm. Also es gibt keinen zweiten Mirko, der privat ist. Zwischen Geschäft und Privat, also da gibt's halt, ist immer der gleiche Mirko, mit dem du sprichst. Ich halte mein Privatleben, mein privates Umfeld bewusst raus, weil ich natürlich auch einfach noch mal privat essen und trinken und feiern möchte. Insofern gibt es bei mir keine Home-Story oder irgendwie so ein Quatsch. Also halt ist Blödsinn. Und ich bin auch persönlich kein Freund, sein Leben auf Instagram zu teilen.
Aber vielleicht lässt du uns trotzdem kurz reinluschern. Was machst du denn sonst so gerne, außer Fritz-Cola vorantreiben?
Ich reise nicht nur geschäftlich gerne, auch privat bin ich so eine kleine Reisesau. Das ist halt einfach bedingt. Reisen begleitet mich mein ganzes Leben. Das heißt, ich war jetzt in jüngster Zeit, habe ich mir Pompeji und Herakleum angeguckt und war einfach begeistert von diesen Bauten, was es alles gibt. Insofern begeistere ich mich irgendwo anders an irgendwelchen anderen Orten in der Weltgeschichte. Ich reise auch meistens nur mit Handgepäck.
Das sind dann Kurzreisen oder bist du einfach ein sehr gut organisierter Reisender?
Nee, ich wasche unterwegs. Mich findest du auch auf längeren Reisen gerne mal abends im Waschsalon.
Findest du Waschsalons auch so spannend?
Ich finde die geil, ich stehe total drauf. Da trifft sich die ganze Welt, weil er müsste irgendwie waschen, so. Und man sitzt so 2 Stunden rum, wäscht und trocknet und packt alles wieder zusammen. Auch mit so anderen Leuten. Also man kommt raus aus seiner eigenen kleinen Blase und trifft zwangsläufig andere Menschen. Finde ich ganz cool.
Beobachtest du die nur oder versuchst du mit denen zu sprechen?
Ich bin meistens im Beobachtungsmodus tatsächlich.
Und denkst dir Geschichten aus zu dem, was du siehst?
Ich denke mir Geschichten aus. Mir ist jetzt aber aufgefallen nach Corona, dass Menschen und auch ich selber zugänglicher geworden sind und schneller anfangen, auch mit anderen Leuten zu quatschen. Ich bin gestern mit dem Flugzeug geflogen und bin so ein bisschen ins Gespräch mit meiner Nachbarin gekommen, was ja eher ungewöhnlich ist. Also Flugzeugfliegen sind mehr so ein bisschen Stöpsel rein und Mund halten. Und das ist jetzt mir nach Corona ein paar Mal passiert, dass man sich auch mal wenigstens ein paar Sätze unterhält im Flieger oder in der Bahn. Dass Leute zugänglich, und auch ich zugänglicher geworden sind. Das finde ich total schön eigentlich.
Du bist Hamburger, du bist hier geboren. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest Hamburg ist nicht zerstört, aber du müsstest Hamburg verlassen für recht lange Zeit. Du dürftest für diese Zeit auch nicht wiederkommen und hättest aber noch 24 Stunden in dieser Stadt, die du verbringen würdest. Was würdest du in diesen 24 Stunden in Hamburg treiben?
In diesen 24 Stunden würde ich mit meinem Fahrrad alle Orte, die mich hier geprägt haben in Hamburg, nochmal abfahren. Von Geburt bis zuletzt würde die Erinnerung mitnehmen, wie ich mein Leben selber in die Hand genommen habe, mit allen Ups und Downs, die ich eben hier in Hamburg mich geprägt und erlebt habe.
Welche Orte würden denn auf dieser Strecke liegen, die du mit dem Fahrrad beradeln würdest?
Ich bin geboren in Wandsbek und habe in verschiedenen Orten in Wandsbek auch gelebt. Ein Teil meiner Kindheit, frühen Kindheit und auch ja, lange einfach da Mittelpunkt gewesen. Dann rüber nach Niendorf, runter nach Wilhelmsburg, rüber nach Eimsbüttel, Grindel, Studienzeit, dann mein Wohnheim, Studentenwohnheim in Othmarschen. Einfach eine sehr geile, lustige, intensive Zeit gehabt dort. Rüber nach Bilbrook zu unserem alten Fritz-Kohler-Lager und Büro im echten, authentischen Schäbischick. Bisschen da, wo ich heute lebe und einfach den Komfort genieße. Und dann müsste ich ja schon auch die Stadt verlassen.
Das ist eine gute Tour, ja, das stimmt. Da hättest du jetzt gar nicht mehr so viel Zeit für anderes vielleicht. Aber packen, du bist ja ein Wäscher, wie wir gehört haben.
Ja.
Reist ja mit kleinem Gepäck. Spart dann auch wieder Zeit.
Ich reise mit ganz kleinem Gepäck, hocheffizient, und würde aber meine Reisetasche nochmal vor dem Bahnhof in St. Pauli abstellen. Dann irgendwie nett Clemens-Schulz-Straße irgendwie eine Kleinigkeit essen.
Und vielleicht eine Cola trinken. Mirko Wolf Wiegert. Sein Buch habe ich in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr mehr über ihn erfahren möchtet, empfehle ich euch auch einen Blick in die Ausgabe 56 unseres Hamburgers. Meine Kollegen Jörg Fingerhut und der Fotograf Jan Nordhoff haben Mirko für das Magazin porträtiert. Die aktuelle Ausgabe, die Nummer 58, ist übrigens gerade Anfang Februar erschienen. Es geht auf Lotsenboot oder ins Clubhaus St. Pauli. Ihr findet sie im Handel oder unter www.derhamburger.info. Alle Folgen vom Hamburger Podcast findet ihr dort selbstverständlich auch, inklusive der Hamburg-Folgen vom Food Talker Podcast. Den macht mein kulinarisch versierter Kollege Boris Rogosch. Mein Tipp: Podcast und Magazin abonnieren, dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Das war's für heute. Ich sage Danke an Mirko Wolf-Wiegert fürs Mitmachen, an Postproducer Stefan Endrichkeit, an Laura Matter-Morosch, die das Cover-Artwork stilsicher verantwortet, und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Und an euch fürs Zuhören. Bevor ich Tschüss sage, hätte ich eine wichtige Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es geht, ein paar positive Worte als Bewertung und ein paar Sternchen. Das hilft uns sehr. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne an redaktion@derhamburger.info zukommen lassen. Schreibt uns doch einfach einmal, wen ihr gerne in diesem Podcast hören möchtet. Ich freue mich über Post. Wir hören uns am 15. März wieder. Bis dahin bleibt gesund und alles Beste. Ahoi!